Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am 7. Oktober vor 2 Jahren stürmen Hamas-Terroristen Israel. Sie töten mehr als 1200 Männer, Frauen und Kinder. 250 weitere Menschen werden entführt. Israels Gegenschlag vernichtet daraufhin den Gazastreifen. Er tötet Zehntausende Männer, Frauen und Kinder mehr. Hunderttausende Palästinenser drohen, vertrieben zu werden oder zu sterben. Während die Terroristen für diese Explosion des jahrzehntealten Nahostkonflikts zur Rechenschaft gezogen werden, wird die Kritik an einem Mann immer lauter: Benjamin Netanyahu. Wie Israels Ministerpräsident für persönliche und politische Interessen einen Genozid in Kauf nimmt und dabei Israels Ansehen zerstört, erklärt Nahost-Expertin Nathalie Amiri. Herzlich willkommen, Nathalie Amiri. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Frau Amiri, Sie sind Journalistin und haben ein neues Buch geschrieben namens Der Nahost-Komplex. In diesem Buch begeben Sie sich auf eine Reise zu den Ländern, die betroffen sind von diesem Konflikt. Sie sprechen mit vielen, vielen Menschen, 200, glaube ich, sind es an der Zahl. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch Ihren Wunsch, das menschliche Leid, die menschlichen Schicksale zu erfassen. Deswegen möchte ich genau damit starten. Wenn ich die Augen schließe und an diesen Konflikt denke, dann habe ich schreckliche Bilder vor meinen Augen, die ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Ich habe die Bilder vom Anschlag vom 7. Oktober vor den Augen, wie Kinder orientierungslos herumtaumeln, weil gerade neben ihnen ihre Eltern abgeschlachtet wurden. Ich habe aber auch die Bilder von Kindern und Menschen vor Augen in Gaza, die verhungern, die vor der Existenzlosigkeit stehen. Und das geht mir schon so nahe, obwohl ich diese Bilder und diese Schicksale nur aus den Medien erfahren habe. Sie sind jetzt aber zu den betroffenen Menschen gereist. Sie haben mit ihnen gesprochen. Welche Schicksale, die Sie gesehen und erfahren haben, werden Sie nie vergessen können?
Gerade erst eben im August saß ich in Jaffa, einem arabischen Viertel in Tel Aviv, wunderschön, in einem alten traditionellen Haus im Innenhof und kommunizierte mit Rada. Rada ist eine um die 40, eine Palästinenserin in Gaza, alleinerziehende Mutter. Und wir schrieben uns hin und her. Ich saß in diesem Innenhof, es lief arabische Musik und ich filmte diese machte eine Sprachaufnahme und sagte: Hörst du die arabische Musik? Und sie sagte: Ja, wir sind eigentlich so nahe, wir sind durch die Küste verbunden. Und diese Küste war ehemals eine Handelsstrecke von Gaza nach Jaffa in den 20er Jahren, 30er Jahren. Es gab eine Bahnverbindung. Die Menschen lebten einfach miteinander ohne diesen schrecklichen Krieg. Und ich saß in diesem Innenhof. Es war unglaublich heiß. Es waren immer noch 30 Grad mitten in der Nacht und eine gefühlte Luftfeuchtigkeit von 100%. Und ich war in einem schönen Hotel gesessen und konnte reingehen in die klimatisierten Räume und saß aber eben draußen und dachte mir, wie lebt Rada jetzt auf 62 Kilometer Entfernung, die in Zelten lebt, die zum 7. Mal vertrieben wurde, die wusste, dass sie wieder jetzt, sie lebt in Gaza-Stadt, gehen muss, weil Israel Gaza-Stadt angekündigt hat, einzunehmen. Und ich saß vor einer Käseplatte und einem Glas Wein und wir waren getrennt durch diese 62 Kilometer und sie hatte gar nichts. Sie hat seit 3 Tagen nichts gegessen. Und in diesem Moment war ich war auch beschämt über das, dass ich so gut habe. Damit helfe ich der Welt nicht, wenn ich beschämt bin. Und es gibt immer Menschen, die hungern auf der Welt. Und natürlich können wir nicht auf der anderen Seite immer nur traurig darüber sein, über das, was die Welt an Krisen und Kriegen hervorbringt und welche Schicksale die Menschen deswegen ertragen müssen. Aber es war diese unglaubliche Nähe, diese 62 Kilometer und dann diese Verbindung durch das, dass ich im arabischen Viertel in Tel Aviv sitze und sie auf der anderen Seite, sie ist alleinerziehende Mutter, ich bin alleinerziehende Mutter. Und das war so, und mir bleibt nichts anderes darüber, als zu berichten. Das ist quasi mein Mittel auch, um diese ganzen Schicksale zu ertragen, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe eine Aufgabe, ich muss darüber berichten. Und eine andere Begegnung oder eine andere Gleichzeitigkeit, die mir permanent passierte auf diesen Reisen, war, als Israel die Islamische Republik Iran angriff, war unter anderem ein Ziel das Evin-Gefängnis, was ich immer noch nicht, ich habe es auch in Interviews und Hintergrundgesprächen nicht richtig rausfinden können, warum es dabei eigentlich Israel ging, weil es waren im Grunde genommen diese 12 Tage des Krieges militärische Ziele, die Israel im Visier hatte, das Atomprogramm, die Atomanlagen, Köpfe des Regimes, sowohl vom Sicherheitsapparat als auch des Militärs. Und auch die Menschen dort, also ich hatte ja mit vielen jeden Tag Kontakt, er sagte mir, wir wissen eigentlich, dass es nicht gegen uns geht. Und dann kam aber einer der letzten Tage dieser Angriff, diese Rakete auf das Evin-Gefängnis. Und dort sitzt die zukünftige Hoffnung eines freien Iran. Dort sind die gesamten politischen Gefangenen, sind dort inhaftiert. Und dann trifft die Rakete den Eingang. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die israelische Kriegsführung so naiv ist, dass sie denken, dass die Gefangenen aus den Toren stürmen, wie es zum Beispiel bei Sednaya in Syrien war, was ich ja auch selbst gesehen habe. Denn das Regime in Teheran oder im Iran ist ja vielleicht militärisch, sagen wir, kastriert worden, aber der Repressionsapparat war ja noch einwandfrei. Und so viele meiner Bekannten und Freunde sagten mir, wir können keinen Schritt auf die Straße gerade wagen, geschweige denn protestieren. Netanyahu hatte dazu ja aufgerufen, denn die Straßen sind gepflastert mit Basij-Milizen. Und das sind die Schlägertrupps, die Freiwilligentrupps, die immer auf der Straße sind, wenn es zu Unruhen kommt. Und es wird übrigens auch immer das Internet gedrosselt, wenn es zu Protesten kommt. Aber das Internet wird auch gedrosselt, wenn es zu Angriffen kommt, militärischen Angriffen, weil das Regime nicht möchte, dass die Menschen untereinander kommunizieren. So, jetzt wurde dieser Eingang des Evin-Gefängnisses angegriffen und kurze Zeit zuvor war der Bruder einer Bekannten von mir, Maral, inhaftiert worden unter Spionageverdacht. Er saß also im politischen Sektor dieses Evin-Gefängnisses und Maral und ihre Mutter gingen, um ihn eine Besuchserlaubnis zu bekommen. Und da muss man stundenlang vor diesem Gefängnis stehen, um vielleicht Einlass zu bekommen, um vielleicht seine Angehörigen für ein paar Minuten zu sehen. Und sie wurde von dieser Rakete getroffen und war sofort tot. 3 Wochen später war ich wieder in Israel und war da in einem Pool. Das darf man fast eigentlich gar nicht sagen, weil es gibt ja dieses Leben einfach noch. Also es gibt gutes Essen, es gibt Party, es gibt ein Leben, das weitergeht. Das ist natürlich auch die Überlebensstrategie der Israelis, weil sie schon immer sich im Krieg befunden haben. Also ich war in diesem Pool gesessen und dort waren ganz viele gut aussehende, groß, breit gebaute Männer mit ihren auch sehr gut aussehenden Partnerinnen und alle hatten Cocktails in der Hand in diesem Pool. Und ich dachte mir, ist das eine Filmszene oder was passiert hier gerade? Es schaut so unrealistisch aus. Und dann fragte ich den Pool-Guy, was ist denn hier los? Wird hier irgendwie Melrose Place gedreht? Und er sagte, nein, das sind die Kampfpiloten, die iranischen Angriffe geflogen sind. Und sie wurden von einem reichen israelischen Geschäftsmann jetzt quasi, er wollte sich bedanken bei ihnen, dass sie diesen militärisch glorreichen Angriff geflogen sind. Und diese Gleichzeitigkeit, dieses auf allen Seiten permanent auch mental zu sein, war ein Gefühl, dass ich, glaube ich, das war mit einer der Beweggründe, warum ich dieses Buch schreiben wollte, weil ich mir dachte, ich möchte euch das mitteilen und zeigen, welche Gleichzeitigkeit es auf allen Seiten gibt. Und das war auch immer meine Intention, nicht in ein Lager gesteckt zu werden und instrumentalisiert zu werden. Irgendwann, als ich mal bei einem Abendessen über dieses Buch, über den Plan des Buches sprach, war ein anderer Verleger noch am Tisch und sagte, ja, aber du musst schon mit einer steilen These reingehen und du musst dich für eine Seite entscheiden, sonst wirst du dieses Buch nicht verkaufen. Und es war genau das, was ich nicht machen wollte. Ich möchte nicht in ein Lager gehören. Ich möchte nicht ein Lager vertreten. Ich möchte einfach von Menschen sprechen. Ich möchte Empathie anregen. Empathie ist eine menschliche Regung, ein Mitgefühl. Und es ist der Versuch, nicht abzustumpfen und nicht nur mit Argumenten Krieg zu führen, um zu gewinnen, sondern einfach auch mal sein Herz zu öffnen, um zu schauen, wie geht's den Menschen auf der anderen Seite? Was macht das gerade aus? Aber diese Empathie hat seit dem 7. Oktober massiv nachgelassen. Es gibt im Grunde genommen kaum noch Empathie auf einer Seite für die andere Seite. Und das ist nicht nur tragisch, sondern das ist hochgefährlich, weil es kaum noch Spielraum für Lösungen gibt, auch wenn der Ruf nach einer Lösung lauter denn je ist.
Ich glaube, diese Gleichzeitigkeit kann man natürlich nicht genauso nachvollziehen wie Sie, wenn man nicht mit den Leuten spricht auf beiden Seiten. Aber was man schon mitbekommt von außen ist, dass es kein klares Gut und kein klares Böse gibt. Man kann nicht sagen, die einen sind schuld und die anderen sind nicht schuld. Und das macht ja diesen Konflikt auch so schwer verstehbar und auch so schwer, sich deswegen eine Meinung zu bilden. Lassen Sie uns nochmal zurück zum 7. Oktober 2023 gehen. Dieser Überfall, der Israel so stark getroffen hat und auf den ersten Blick überrascht hat. Da fragen sich im Nachhinein natürlich viele, wie konnte es denn gelingen, dass die Hamas das mitunter am besten militärisch verteidigte Land der Welt so überfallen konnte? Was wissen wir heute darüber?
Wir wissen viel darüber und wussten viel darüber. Also wir nicht, aber die israelischen Geheimdienste und das Militär hatte extrem viel Wissen darüber, wie dieser Angriff vonstatten gehen wird. Es waren die sogenannten Jericho Walls. Das sind circa 40 Seiten, die der israelische Geheimdienst schon bereits hatte. Sie wussten, dass etwas bevorsteht. Ich habe mit den Angehörigen, vor allen Dingen einem Vater, der einer Späherin, Roni Eschel, gesprochen, die immer wieder ihrem Vater gesagt hat und ihren Vorgesetzten, da passiert was. Wir sehen diese Bewegungen am Zaun. Es ist viel zu viel los da. Es liegt was in der Luft. Und im Grunde genommen hat sie gesagt, Papa, es wird was in den nächsten Tagen passieren. Und sie hat es auch immer wieder berichtet, ihren Vorgesetzten. Und nicht nur sie, auch ihre Kolleginnen und Kollegen haben immer wieder gesagt, es wird was passieren. Und ich habe mit Ami Ayalon gesprochen, dem ehemaligen Shin Bet-Chef, dem Inlandsgeheimdienstchef Israels, und auch mit Ehud Olmert, dem ehemaligen Premierminister. Und beide sagten mir, es gab mehr als eine Warnung von ausländischen Geheimdiensten, wie von Ägypten zum Beispiel, dass etwas passieren wird. Und man hat noch in den Tagen vor dem 7. Oktober Soldaten abgezogen und ins Westjordanland versetzt. Die Informationen lagen auf dem Tisch. Diese Frage, die Sie mir jetzt stellen, die habe ich immer wieder meinen Interviewpartnern gestellt. Und im Grunde genommen wurde sie damit beantwortet, also sowohl von Journalistenkolleginnen als auch Politikern in Israel. Sie immer wieder sagten, weil es eine Arroganz Netanjahus war, den Arabern gegenüber, den Palästinensern gegenüber, im Grunde genommen war es ein rassistischer Hintergrund, warum man diesen 7. Oktober so ignoriert hat. Und Netanjahu hat auch nachher noch gesagt, naja, dann sind sie mit Flipflops über die Grenze gekommen. Also die Araber mit ihren Flipflops. Und haben für den verheerendsten Angriff in Israels Geschichte gesorgt. Sie haben ja die Toten und Entführten erwähnt, die das zu dem schlimmsten Trauma dieses Landes geführt hat. Die Bevölkerung ist wirklich, die Gesellschaft ist stark traumatisiert. Was es bewirkt hat, ist, dass es zu einem massiven Sicherheitsverlustempfinden geführt hat, weil dieser Zaun war eigentlich der wichtigste und der sicherste Zaun der Welt, so sagte es mir auch Roni Eschels Vater. Was war das für eine Sicherheit, die uns vorgegaukelt wurde? Und Israel und diese Regierung, Netanjahu, betrachtete Gaza fast zwei Jahrzehnte lang als ein eingedämmtes Problem. Ja, und das als Nebenschauplatz. Und das war ein Riesenfehler, ein verheerender Fehler. Und man dachte ja auch, es gab ja diese Millionen von US-Dollar, die ja die Hamas bekommen hat mit Einverständnis Israels. Diese Geldkoffer, die von Katar an die Hamas geliefert worden sind, sind teilweise von Israels Sicherheitskräften mit begleitet worden, dass sie ankommen. Netanjahus Strategie dahinter war, halte die Hamas in Schacht, bei Laune und gleichzeitig fördere sie, dass sie als Gegenpart zur Fatah im Westjordanland fungiert, sodass es nicht eine palästinensische Stimme gibt, sodass wir einen palästinensischen Staat, eine Zwei-Staaten-Lösung verhindern können. Und das war im Grunde genommen der Beweggrund dafür, dass die Hamas teilweise ignoriert wurde, massiv an Geld bekommen hat und sich so einfach militärisch aufrüsten konnte mit der Hilfe der Islamischen Republik Iran und anderen weiteren Staaten.
Das heißt, Netanjahus politisches Handeln oder Nichthandeln ist ein Mitverursacher dafür, dass es zu diesem Anschlag gekommen ist.
Ich habe kein Interview in Israel geführt, das mir nicht das bestätigt hat. Netanjahu ist der Hauptverantwortliche des 7. Oktober. Natürlich abseits der Terroristen, die diesen Terrorangriff ausgeübt haben. Und ich war beim IDF und habe mir das gesamte Material angeschaut, das zusammengeschnitten ist auf 47 Minuten. Die schlimmsten Bilder, und ich habe es detailliert im Buch auch beschrieben, aber Netanjahu ist dafür verantwortlich, dass alle Warnungen ignoriert wurden. Und Netanjahu verhindert jetzt aktiv eine Untersuchungskommission. Und wenn man vergleicht zum Yom Kippur-Krieg 50 Jahre zuvor, hat Golda Meir, die dafür verantwortlich war und aber auch Verantwortung sofort übernommen hat, wurde vom obersten Gericht verurteilt und die Verantwortlichen wurden zur Rechenschaft gezogen. Das will Netanjahu verhindern. Er hat ja neben dieser Wahnsinnsverantwortung, die er trägt für den 7. Oktober, auch noch Korruptionsfälle am Hals. Und das ist ja alles so miteinander verbunden und so vernetzt, dass es so kompliziert ist und auch so komplex ist, das alles auseinander zu dividieren. Aber um nicht ins Gefängnis zu kommen, ist ja diese Koalition mit diesen ultrarechten und orthodoxen Koalitionspartnern eingegangen und gibt ihnen im Grunde genommen alles, was sie wollen, damit diese Koalition bestehen bleibt und er seine Immunität nicht verliert und er nicht ins Gefängnis kommt. Und deswegen hat er diesen Pakt mit den Rechtsextremen eingegangen und gibt ihnen, was sie wollen. Und ihre Forderungen sind kein Deal mit der Hamas. Sie wollten das Ende der Waffenruhe im März 25. Er hat sie ihnen im Grunde genommen auch gegeben. Sie wollen die komplette Besetzung des Gazastreifens, am besten ohne einen einzigen Palästinenser. Sie sind gerade dabei, den gesamten Gazastreifen zu besetzen. Und das alles gegen den Willen und gegen die Sicherheitsbedenken der Institutionen in Israel, wie dem Mossad, dem Shin Bet, der Armee. Selbst der Armeechef, der eigentlich ein Netanjahu-Treuer ist, hat gesagt, stop it, take the deal mit der Hamas. Und Netanjahu geht einfach über alle Bedenken hinweg, übrigens auch über die Bedenken der Bevölkerung, die zu 75% diesen Krieg nicht mehr wollen. Und ich war fast den gesamten August jetzt in Israel und es gab fast keinen Tag, an dem nicht protestiert wurde. Von der Zivilgesellschaft, von einzelnen Gruppierungen, von ehemaligen Soldaten, von traumatisierten Soldaten, von Müttern, die nicht mehr wollen, dass ihre Kinder verschleißt werden in diesem Krieg, mit dieser zusätzlichen Invasion jetzt in Gaza-Stadt oder mit dieser zusätzlichen, eine Invasion ist es noch nicht de facto, aber mit diesem zusätzlichen Einnahmevorhaben der Stadt Gaza werden Hunderttausende neue Reservisten jetzt in diesen Krieg gezogen. Und ich habe mit Müttern gesprochen, die gesagt haben, wir wollen nicht mehr, dass unsere Kinder draufgehen. So, sie sterben in diesem Krieg. Sie kommen stark traumatisiert zurück. Sie sind teilweise über 400 Tage jetzt in einem schrecklichen Krieg in Gaza involviert gewesen. Sie haben Dinge ausführen müssen, die sie vielleicht gegen ihren eigenen Wertekodex ausführen. Denn ich habe gestern noch mit dem Chef von Breaking the Silence gesprochen, Nadav Weidmann, und er sagte mir, dass im Grunde genommen das Militär schon seit Monaten, eigentlich schon seit 24, nicht mehr gegen Hamas kämpft. Sie sehen kaum noch Hamas-Kämpfer, sondern sie im Grunde genommen Gaza zerstören. Und zwar nicht nur mit IDF-Panzern, sondern auch mit Baufirmen. Also zivile Baufirmen kommen da rein und zerstören Gaza und zerstören die Lebensgrundlage von 2,1 Millionen Menschen.
Wenn Netanyahu gegen den Willen seiner eigenen Bevölkerung handelt und anscheinend den Wünschen der Ultrarechten nachkommt, nur damit er im Amt bleibt und nicht dem Strafvollzug und der Justiz sich rechtfertigen muss, nimmt er dafür in Kauf, dass in Gaza ein Völkermord passiert?
Ja, er nimmt dafür in Kauf, dass Israel, dass es einen Paradigmenwechsel in der Welt gegeben hat. Israel ist noch nie, meiner Meinung nach, so am Pranger gestanden wie heute. Wenn wir uns die UN-Vollversammlung anschauen der letzten Tage, also es wurde schon immer als Protest von arabischen Mitgliedstaaten der Raum verlassen, wenn Netanyahu kam, aber es gibt niemanden mehr, der auf Israels Seite ist, bis auf die Amerikaner und Deutschland und wenige Staaten. Die Mehrheit ist gegen diese Regierung Netanyahu, doch die Regierung Netanyahu steht für Israel. Und das Verheerende, was passiert ist, und das hat mir Raviv Drucker, das ist einer der Investigativjournalisten und Israels, der auch auf Netanyahus roter Liste steht, also der auch übrigens bei Bibi Files, diesem Film, der Dokumentation, die neulich auch im deutschen Fernsehen rausgekommen ist und auch in der ARD-Mediathek immer noch zu sehen ist, Raviv Drucker sagte mir, Netanyahu hat den israelischen Interessen weltweit enorm geschadet und vielleicht irreparabel. Und er sagte mir, dass in seinen Augen Netanyahu eine destruktive Kraft ist, die alles zerstört hat. Auch in Israel, die freie Presse, die Justiz, die Generalstaatsanwaltschaft, das Militär, den Shin Bet, alle Institutionen, die Israel so stolz aufgebaut hatte. Und ich muss sagen, ich habe ja im Iran als Korrespondentin berichtet und im Iran bist du nie sicher als Journalistin. Du bist permanent, im Grunde genommen wirst du gejagt und du kannst dich auf nichts verlassen. Alles ist willkürlich, du kannst jeden Tag im Gefängnis landen. Ich wurde vom Geheimdienst bedroht, ich wurde Ausreise gesperrt, mein Pass wurde mir abgenommen. Kein einzelner Dreh im Iran funktioniert einfach so, dass ich zum Schluss einen Bericht in der Tagesschau abliefern konnte von 1 Minute 30. Dieser Bericht von 1 Minute 30 war so viel Arbeit. Wir sind gerannt, wir mussten schwitzen, wir hatten Angst, dass ich jedes Mal dachte, ich brauche auf jeden Fall einen Grimme-Preis für diese 1,30, weil ich so viel investiert habe in einen Beitrag, den sich dann die Menschen anschauen, auf dem Sofa sitzen, der läuft vielleicht während dem Abendessen an einem vorbei und niemand weiß, wie viel Arbeit darin steckt. Wenn ich nach Israel gereist bin, hatte ich immer das Gefühl, alles ist gut. Ich kann mich auf diesen demokratischen Staat verlassen. Der, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein, wenn man sich das ansieht, was in der Westbank passiert ist, auch nicht sich demokratisch verhalten hat. Aber mein Grundgefühl war, selbst wenn ich an der Grenze, natürlich, weil ich doppelte Staatsbürgerschaft habe, mein Vater ist Iraner, meine Mutter Deutsche, wenn ich da 6 Stunden vom Geheimdienst verhört werde und immer wieder dieselben Fragen gestellt werden, ist okay, weil sie sind umzingelt von Feinden. Sie brauchen dieses Sicherheitskonzept, um zu überleben. Es war immer ein Gefühl, dass alles ist okay. Zum Schluss werden sie mich nicht einfach grundlos ins Gefängnis stecken. Und ehrlich gesagt, in dieser Konstellation jetzt mit Netanyahus Koalitionspartnern, dieser Polizeiminister und Finanzminister und also Ben-Gvir und Smotrich und auch wie sie die Bevölkerung radikalisiert haben, wie die Rechten immer lauter werden und aber auch immer mehr Macht haben, auch das Militär komplett umstrukturiert haben, weil sie die ganzen nationalreligiösen, auch Siedler ins Militär gesteckt haben, habe ich mir zum ersten Mal schon Sorgen gemacht, wie willkürlich es in Israel zukünftig sein wird, weil Netanyahu diesen ganzen Staat im Grunde genommen, also alle Checks und Balances, sie existieren noch, aber massiv angegangen hat und die Menschen ja jeden Tag dafür auch auf die Straße gehen, um dafür zu kämpfen, aber Netanyahu kommt immer wieder durch. Er sieht sich als Mr. Security an, er denkt wirklich, er ist überzeugt davon, dass er die Sicherheit für Israel bringt. Und wenn ich mir die weltweite Lage anschaue, war die Welt noch nie so israelkritisch und einhergehend damit antisemitisch eingestellt. Wobei ich nicht Antisemitismus mit Israelkritik auf keinen Fall vermischen möchte, denn es sind komplett getrennte Dinge. Und warum die Berichterstattung, glaube ich, auch so lange leise war in Bezug auf die besetzte Westjordanland, aber auch in Gaza so spät laut wurde, war, weil man immer Angst hat, diese Antisemitismuskeule kommt jetzt raus. Und Kritik an Israel bedeutet Antisemitismus, was nicht der Fall ist, aber eben sehr oft instrumentalisiert wird.
Ich finde es sehr interessant, vor allem wenn man mit jüngeren Menschen spricht, die haben ein ganz anderes Bild von Israel und sie wachsen mit einem ganz anderen Bild von Israel auf als meine Generation oder meine Elterngeneration, die Israel immer als ein Land und einen Völkerbund gesehen haben, der schützenswert ist. Und jetzt auf einmal etabliert sich dieses Bild von Israel, dem Aggressor. Wenn Sie sagen, dass Netanyahu dafür sorgt, dass er nicht nur dieses Bild zerstört hat, sondern auch den Völkermord von einem anderen Volk in Kauf nimmt, frage ich mich, was hat das alles gebracht oder was bringt das alles? Sehen wir uns die Welt im größeren Zusammenhang an, ist damit die Gefahr von islamistischem Terror weniger geworden? Ist die Region im Nahen Osten sicherer geworden, nachdem Israel diesen Rundumschlag gegen seine Feinde ausgeübt hat und in vielen Fällen militärisch auch erfolgreich ausgeführt hat?
Also sehen Sie, da passiert schon wieder eine Gleichzeitigkeit. Auf der einen Seite die Kriegsverbrechen in Gaza und zwei selbst israelische Nichtregierungsorganisationen sagen, es passiert da gerade ein Genozid. Ich habe selber schon mit der damaligen Chefanklägerin Jugoslawien-Tribunal Carla Del Ponte im April ein langes Interview geführt in Tessin und sie sagte, es ist ohne Zweifel ein Genozid. Jetzt bin ich keine Völkerrechtlerin und es gibt auch noch kein Urteil, dass es ein Genozid ist. Aber wir sprechen jetzt inzwischen von knapp 70.000 getöteten Menschen. Davon ist die Mehrheit, sind es Zivilisten gewesen. Und das, was in der Westbank passiert, on top. Das passiert gleichzeitig mit einer Region, die nach dem 7. Oktober sich geostrategisch massiv gewandelt hat. Und zwar durch diesen Feldzug Israels, der nie passiert wäre, wäre Netanyahu nicht so in die Ecke gedrängt worden nach dem 7. Oktober. Denn für ihn, sagte mir Raviv Drucker, wäre es verheerend, seine politische Karriere zu beenden mit dem letzten Wikipedia-Eintrag, er war der Premierminister am 7. Oktober und er ist verantwortlich dafür. Das heißt, dieser Feldzug war eine Reaktion auf den 7. Oktober, in der er sich gezwungen sah, zu reagieren, was er nicht gemacht hätte in diesem Ausmaß, weil er eigentlich ist es ein Verzögerungstaktiker gewesen. Er ist eigentlich kein mutiger Politiker gewesen bis zum 7. Oktober. Dann musste er aus der Offensive rauskommen und hat diesen Feldzug begonnen. Und wenn man sich ansieht, wie jetzt der Status quo in der Region ist, ist es eigentlich ein Status quo, der positiv für die Region ist. Ich zähle mal auf. Die Hamas ist keine Gefahr mehr. Die Hisbollah im Libanon ist massiv geschädigt und geschwächt. Die Führung ist ausgeschaltet. Die Islamische Republik Iran, über die wir ja noch nicht im Detail gesprochen haben, was sie für eine Schlinge um Israel aufgebaut haben mit ihren Stellvertreterorganisationen. Die Islamische Republik Iran hat ihre Verbündeten in Damaskus verloren. Also Assad war der wichtigste Verbündete für die Durchgangsgarantie hin zur Hisbollah im Libanon, wenn man sich das geostrategisch anschaut auf der Landkarte. Ihre Achse des Widerstandes, in die sie Milliarden gesteckt haben in den letzten Jahrzehnten, übrigens auf Kosten der iranischen Bevölkerung, die mehrheitlich unter der Armutsgrenze lebt und kein Geld hat, in einem der reichsten Länder der Welt, wenn man die Rohstoffe zusammennimmt, um ihren Alltag zu gestalten. Also die Achse des Widerstandes der Islamischen Republik ist quasi pulverisiert worden, also extrem geschwächt worden. Ahmed al-Sharra, der neue Präsident in Syrien, ist bereit, mit Israel über eine Zusammenarbeit zu sprechen. Er war gerade in New York bei der UN, hat als der erste syrische Präsident nach 1967 zum ersten Mal wieder bei der UN-Vollversammlung ist er aufgetreten. Es gab davor ein Kamingespräch mit David Petraeus, der ehemalige Feldherr der Amerikaner im Irak. Skurril, denn Ahmed al-Sharra ist ein gesuchter Terrorist in der Welt gewesen. Auf ihn war ein Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar ausgesetzt. Er war 5 Jahre lang in US-Militärgefängnissen, vielleicht unter Petraeus. Und diese zwei saßen jetzt auf der Bühne Und Petraeus sagte auch noch, also dieser Satz, es war wirklich skurril. Er sagte, sie haben ja viele Fans und ich bin einer von ihnen. Absurd, aber das ist der Status quo. Also Syrien ist bereit, mit Israel über Frieden zu sprechen. Vielleicht sogar Abraham-Accords, die Abraham-Abkommen abzuschließen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wurde gesagt, im Februar wurde gesagt, dass es für die Region jetzt auch ein goldener Moment ist. Denn die gesamte Region kann Richtung eines friedlicheren Nahen und Mittleren Ostens gehen. Oder ein Zug wird falsch gespielt und alles bricht in sich zusammen. Das, was ich gesehen habe, die Palästinenser waren ja immer ein Randthema. Immer kam das Zauberwort, Zwei-Staaten-Lösung. Und dann haben alle zufrieden genickt und dann ging man zum nächsten Agendapunkt weiter. Wenn es keine Lösung gibt für die Palästinenser, und zwar eine Lösung, in der Menschenrechte und Selbstbestimmungsrecht vorkommt, dann wird diese Region sich nicht befrieden. Denn auf den Köpfen der Palästinenser werden alle Machtkämpfe ausgeführt. Und im Grunde genommen sage ich, es geht nie um die Palästinenser, auch nicht für die Islamische Republik Iran. Das palästinensische Schicksal ist zwar Teil der Propaganda, aber ich habe im Iran 9 Jahre gelebt. Es gibt im Iran um die 4 Millionen afghanische Flüchtlinge. Mir ist kein einziger palästinensischer Flüchtling begegnet. Wenn ihr so viele Maschinen nach Beirut geschickt habt mit Waffen, warum habt ihr diese Maschinen nicht gefüllt mit palästinensischen Flüchtlingen, die in den Lagern der UNRWA seit 3 Jahrzehnten vor sich hin vegetieren und kein Leben haben? Es geht der Islamischen Republik Iran nicht um die Palästinenser. Es geht ihnen um ihre eigene Existenz. Und deswegen haben sie diese Drohkulisse der Proxys, der Stellvertreter, wie eine Schlinge um Israel aufgebaut und haben eine Hisbollah aufgebaut und sie mit Waffen ausgestattet und finanziell ausgestattet, die jetzt ein Raketenarsenal, man schätzt 150.000 jetzt vor den Angriffen der Israelis auf die Hisbollah, man schätzt ein Raketenarsenal von 150.000, die gerichtet waren auf Israel. Das heißt, die Kalkulation bei den Mullahs war immer, geht ihr uns an, wird Israel vernichtet werden. Und das war die Kalkulation. Und diese Kalkulation geht jetzt nicht mehr auf der Islamischen Republik. Deswegen steht dieses Land massiv mit dem Rücken zur Wand. Und deswegen auch ein goldener Moment für die Region. Die Frage ist nur, dieser goldene Moment, und da gibt es wieder mehrere Faktoren, welche Rolle wird Netanyahu spielen? Es gibt neue Wahlen 2026. Manche sagen, er wird wieder irgendwelche Gründe finden, warum diese Wahlen, also eigentlich wird er, wenn man sich die Konstellation jetzt anschaut und die Stimmung im Land, er wird keine Koalitionspartner mehr finden, er wird keine Mehrheit mehr finden, er wird diese Koalition nicht mehr aufrechterhalten können und es wird keine neuen Koalitionspartner geben, weil niemand ihm vertraut, weil sie wissen, es geht im Grunde genommen immer nur um ihn. Aber was ihm einfallen wird bis dahin, dass er doch wieder nicht ins Gefängnis kommt, seine Immunität nicht verliert, das weiß keiner. Raviv Drucker sagte zu mir, ich habe mit so vielen Menschen schon gesprochen, die das Ende von Netanyahu vorhergesagt haben und es trotzdem weiterging, weil er ist einer der intelligentesten politischen Köpfe der Welt und er sorgt für sein eigenes Überleben und leider auf den Kosten der Israelis und Palästinenser.
Frau Mir, ich weiß, Sie müssen gleich gehen, deswegen meine letzte Frage. Wenn die Palästinenser von den Israelis nicht geduldet werden, wenn die jetzige Regierung keine Zwei-Staaten-Lösung verfolgt, wenn aber auch der Iran die Palästinenser nicht will, wie endet dann dieser Konflikt?
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass Amir Ayelon, der ehemalige Shin Bet-Chef, zu mir gesagt hat, wir sind so voller Hass und wir sind so blind, auch vor Wut und vor Angst, auf beiden Seiten, dass wir Hilfe von außen brauchen. Ihr müsst uns helfen. Dann muss sich die Welt eben erstmal einig werden, welche Schritte sie tun können und bereit sind zu tun, mutige Schritte, damit es endlich einen palästinensischen Staat gibt. Und auch die arabischen Staaten waren bis jetzt nicht besonders mutig. Ich sehe als positiven Weg wirklich die Abraham-Abkommen, die gezeigt haben, dass sie nachhaltig für eine Stabilisierung der Region sorgen und wenn Syrien sich anschließen sollte, wenn die Hisbollah wirklich entwaffnet werden sollte, was Ziel der libanesischen Regierung gerade ist, wenn dieses Regime in Teheran nicht mehr mit einer Doppelstrategie behandelt wird. Also auf der einen Seite verhandeln über das Atomabkommen, das tot ist. Auf der anderen Seite sanktionieren und dann wieder hintenrum illegale Ölverkäufe der Mullahs an die Chinesen zuzulassen. Also wenn dieses Pendeln, diese Pendeldiplomatie, die zu nichts geführt hat in Bezug auf die Islamische Republik, aufhört, wenn man den Mullahs in Teheran jetzt sagt Schluss, und zwar konsequent mit allen Konsequenzen und übrigens aber auch Netanyahu, dann glaube ich, dass diese Region an einem Punkt steht, an dem es endlich mehr Frieden geben kann als Krieg.
Zumindest eine hoffnungsvolle Aussicht.
Zumindest wünschen sich das alle Menschen auf allen Seiten. Das ist das, was uns verbindet.
Ich glaube, wir müssen alle hoffen, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Wer noch mehr zu diesem komplizierten, verstrickten Nahostkonflikt erfahren möchte, der liest am besten das neue Buch von Nathalie Amiri, Der Nahostkomplex. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Dass es Grund für diese Hoffnung gibt, das zeigt auch eine weitere Wendung in diesem Konflikt. Nach der Aufzeichnung unseres Gesprächs am vergangenen Freitag haben US-Präsident Donald Trump und Benjamin Netanyahu tatsächlich einen Plan für Gaza vorgestellt, der die Entlassung aller Geiseln sowie die Entwaffnung der Hamas vorsieht. Im Gegenzug dazu will Israel die Kampfhandlungen einstellen und den Weg frei für eine Übergangsregierung in Gaza machen. Der Ausgang dieser Verhandlungen bleibt abzuwarten und auch, ob daraus wirklich langanhaltender Frieden in der Region entstehen kann. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann helft uns doch dabei, diesen Podcast noch größer zu machen. Teilt diese Folge mit einem Freund oder einer Bekannten. Unterstützt uns durch ein Abonnement. Alle Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Gebt uns eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Hinterlasst einen netten Kommentar. Und wenn ihr Feedback habt, schickt uns das am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagen-Upgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.